herzlich willkommen hier wieder bei eurem Stargate-Podcast Sternentor. Mit mir, ich bin Clemens und natürlich zugeschaltet, wie immer ist...
Der Thomas, hallo!
Hallo! Ja, Feedback, damit beginnen wir immer. Kleinigkeiten, wir heißen ja jetzt eigentlich Gate am Sonntag, ne, ihr wisst es. ja, und dazu unter diesem Tweet, das wir so heißen mit dem neuen Logo, inklusive Schreibfehler, schrieb uns auf Twitter Carina @mrs_fm89. Sehr geil. Ich sehe schon den ersten Werbejingle vor mir. Iris clever kaufen bei, Iris repariert, Iris tauscht aus. Ohrwürmer. Ja, ebenso schrieb uns unser Hörer ox-wheel @ox_wheel. Schade, ich fand Sterntor gar nicht schlecht. Ausrufezeichen @Thomas, der Stempel ist cool. Komisch, hattet ihr nicht in Besessen gesagt, iris24.de sei ziemlich teuer? Ja, also da passt doch wirklich ein Hörer auf. Das ist doch mal...
Nein. Du hattest ja draufgeschrieben von wegen Sponsored by. Ja. Wir heißen ja jetzt Gate am Sonntag.
Genau, also wir werden ja bezahlt von denen. Das ist ja alles, alles gut, genau. Und heute frisch reingekommen unter die Folge Dämonen, die ja letzte Woche dann erschien, beziehungsweise heute erscheint in der Aufnahme, ach, ihr wisst, wie es gemeint ist, schrieb, einen Moment, da ist es genau, Frederik Zerwitzki, eine sehr gute Folge. Ja, das schreibt er sehr oft. Aber so ist das. Das sind so die
viele... Die Frage ist, worauf er sich bezieht.
Ja, auf die Folge
Dämonen. Podcast-Aufnahme oder die Folge selber?
Das bleibt im Dunkeln. Ich denke, bezieht sich auf die Stargate-Folge. Würde ich jetzt mal tippen. Genau, das dazu. Wir haben eine Stargate-Folge. Ja, wie heißt sie denn im Original, Thomas?
Forever in a Day.
Und wir haben ein paar Abweichungen, kleine. Und zwar heißt sie, also im Deutschen Shari ist tot, ne, hatten wir in der letzten Folge schon mal angeteased. Und der Titel ist natürlich relativ in Anführungszeichen unglücklich, finde ich. Ich mag das immer nicht, wenn so ein Titel schon wieder alles verrät. Das finde ich immer nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Im Französischen und im Ungarischen heißt die Folge The Never Ending Day und im Tschechischen The Forever Goodbye. Also ein bisschen anders, ja. Aber orientiert sich dann am Original. Also wie gesagt, nur die Deutschen waren hier wieder total blöd. So ist das manchmal. Wobei in den letzten Folgen ist es mir nicht so aufgefallen. Ich fand, da ging es ja, ne, Dämonen.
Ja.
Und auch davor so. Aber jetzt schleicht sich, habe ich das Gefühl, wieder so diese Übersetzungsthematik ein. Naja, irgendwas ist immer. Geschrieben hat uns diese Folge jedenfalls Jonathan Klessner mal wieder. Und wer hat denn Regie geführt, Thomas?
Ja, wenn sich jetzt nicht mein Browser geschlossen hätte. Peter DeLuise. Genau.
Erschienen natürlich zuerst in den USA 1999 am 8.10. und in Deutschland.
Fast ein Jahr später, 4.10.2000.
Genau. Habe auch immer das Gefühl, das ist immer so grob die Spanne, die es so braucht für die ganze Übersetzung etc. Ist immer so ein Jahr, ne? Ehe das hier rüberkommt. Manchmal war es, glaube ich, auch einen Monat schneller oder ein paar Monate später, aber so im Durchschnitt fühlt sich das immer so an. Ein Jahr später kriegen wir hier das alles.
Ja, so ungefähr halt.
Die Quote für die letzte Folge war 1, die Quote, ja doch, Quote, verwirre ich mich selber, aber 1,52 Millionen, 11,9% und jetzt leicht gestiegen, 1,7 Millionen, 13,8%, also das war ja Rules of Engagement und ich denke, da haben sich jetzt wenig Fans abgewandt oder so, also es bleibt fast gleich, leicht gestiegen. Und dann springen wir schon auf einen Planeten, überraschenderweise.
Wir sind auf einem Planeten und ja, so wüstenmäßig, ne, also es ist jetzt nicht zu groß an Vegetation zu sehen. Wir sehen einen toten Jafar, der auf dem Boden liegt und SG-1 mit, also es ist mehr als SG-1, also ein paar Stargate-Teams sind da unterwegs und halten auf so einen, ja, auf so einen Verschlag, so einen Holzverschlag zu, wo Leute drin sind. Und Neil sagt, yeah, move, und dann springt da das Schloss auf. Die Leute entkommen dann, also werden rausgeholt und da ist auch Kasuf zu sehen, der da drin ist und der bedankt sich auch bei Daniel, dass man seine Nachrichten bekommen hätte, ne? Und dann Kasuf dann irgendwie, sie haben den Jungen genommen und Daniel, ja, welcher Junge? Und ja, es geht wohl um seinen, ja, Stiefsohn ja eigentlich, ja, ne? So genau in etwa. Aber er ist ja verheiratet, das ist der Sohn seiner Frau, also ist sein Stiefsohn. Ja, Kasuf zeigt dann irgendwie zu einem Zelt, er zeigt auf einer Anhöhe, da steht dann eine Frau, also man sehen dann auch wieder Charé. Wir sehen dann hier Daniel, der dann auf dieses Zelt, in dem Charé verschwindet, zurennt im Hintergrund, also ganz viele, also der SG-1 und die anderen Konsorten, die dabei sind, kämpfen dann gegen haufenweise Jaffa, die dann durch die Gegend laufen und auftauchen und immer mehr. Und ja, vor dem Zelt, in dem Charé verschwunden ist, kommt dann ein Jaffa raus und Daniel erschießt ihn dann. Ne? Also er zieht seine Waffe und, aber interessant, ne? Hast du gesehen, wie er seine Waffe hält?
Nee, aber wie hält er sie?
Das war so zappelig, weißt du, so als hättest du so einen Gummiarm, weißt du, die zeigte überall hin, bloß noch nicht auf den Jaffa. Also der hätte sich höchstens in den eigenen Fuß geschossen.
Er ist es nicht so gewohnt, ne?
Im Hintergrund sind halt, wie gesagt, die Stargate-Menschen und die Jaffa, die sich gegenseitig bekämpfen. Und auch interessant, die Jaffa zaubern aus dem Hut. Sie haben nämlich plötzlich ein Geschütz auf einer dieser Dünen. Na, also das war vorher nicht da und jetzt ist plötzlich steht da ein Geschütz und dann ballern sie und hin und her und Carter sprengt das ganze Ding dann in die Luft mit dem Rocket Launcher, ne, O'Neill
fand ich hier von. Schön mal bemerkenswert, dass es nicht ein Mann hält, das ist mir aufgefallen, ist sonst selten, finde ich.
Ja. O'Neill hechtet auch so durch die Gegend. Die haben auf eins von diesen Malps haben sie einen Maschinengewehr-Geschützturm haben sie aufgebaut und der Typ, der da drauf sitzt, wird getroffen und O'Neill hechtet dann dahin und ballert auf die. Also da kommen jetzt auch Dutzende, genau. Hunderte Jaffa an.
Interessant finde, also diese neue Malp-Variante ist sogar in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, serienmäßig, denn sie heißt MAT. M-A-T. Genau, und hat, wie du schon gesagt hast, dieses größere MG-Kaliber, ja, ist da schon drauf montiert. Also ist jetzt nicht so provisorisch, sondern das ist schon fest so dahingekarrt worden, ja.
Wir verlassen auf jeden Fall hier an der Stelle dann das Gemetzel da draußen. Ja, wechseln in das Zelt rein. Daniel erkundigt sich bei Omelette, wo der Junge ist. Ja, sie sagt, nee, das werden die System Lords und du werden die nie finden. Und sie hebt ihr Ribbon-Device, also ihr Handgerät. Und ja, Daniel sinkt vor ihr dann schmerzerfüllt vor die Knie und sagt dann auch, ja, Charé, kämpf dagegen an. Und Amonette sagt dann auch, nee, die kann ja nicht helfen. Und ja, Charé. Und in dem Moment kommt T'Jalk auf jeden Fall rein, zielt dann auf Amonette und Daniel lässt dann ganz langsam seine Waffe fallen, ne, im Griff der Ribbon Device. Und ja, damit endet der Teaser.
Interessant fand ich hier noch, du hast es eben auch angesprochen, diese vielen Jaffa-Gegner-Wellen. Ich weiß nicht, ob da, also mir kam es so vor, dass das öfter mal so die gleiche Szene nochmal so abgespult wurde. Also es hatte sowas CGI oder generisches. Wirkte nicht natürlich auf mich, wie da diese Horden an Leuten ankommen. Das wurde schon öfter mal besser gemacht, denke ich mal.
Ja, das mit den Horden an Leuten ist auch totaler Blödsinn eigentlich, weil wir ja wissen, dass Apophis, das ist ja seine Frau, ne? Das heißt, eigentlich sind das seine Wachen oder so, ne? Und Apophis hat ja viele seiner Krieger verloren und nachdem er besiegt worden ist, haben die sich ja auch in alle sieben Winde verstreut oder sich anderen Gur-Ult angeschlossen. Das haben wir ja aus einer der letzten Folgen.
Genau, wurde ja gesagt, hier, der hatte kaum noch Leute und ja.
Na, also woher die plötzlich alle kommen sollen, keine Ahnung, vermutlich haben sie es wieder in den Geschützturm auf der Düne aus dem Hut gezaubert.
Oder die waren in irgendeinem Schiff eingesperrt und haben es sich befreien können, ja. Schwierig. Wir springen nun in das CGI-Krankenhaus, steht hier, aber es ist ja eher, ja, die Krankenstation. Ich habe mal einen anderen Übersetzer jetzt, weil das deutsche Transkript nicht vorliegt, probiert. Da muss ich weniger Dateien hin und her konvertieren und wieder zurück und das ging schneller. Aber der Nachteil ist, er ist nicht so gut. Es ist nämlich der Google-Übersetzer und zum Beispiel Handgerät. Hier steht immer Bandgerät und da muss ich immer an Bandnudeln denken.
Was? Bandgerät? Ja,
Handgerät wurde hier als Bandgerät übersetzt.
Ach so, wegen der Ribbon. Ja, natürlich.
Also wundert euch nicht, ne, wenn es ein bisschen kurios wird, von meiner Seite jedenfalls heute. Nur kleine Vorwarnung. Fraser sehen wir, die leuchtet Daniel mit dieser kleinen Lampe da in die Augen, um da zu sehen, wie es ihm geht. Er hat das Bewusstsein jetzt, also beziehungsweise erlangt es jetzt langsam wieder. Carter, Hammond und auch O'Neill stehen da auch. Tier kommt vorbei nun und Daniel fragt, was denn geschehen sei. Und O'Neill, ja, erinnern Sie sich wohl hier nicht. Daniel ist sich irgendwie nicht so sicher. Carter sagt nochmal, wo sie eigentlich zuletzt waren. Ne? Hier P8X873. Interessanterweise diesmal irgendwie ohne Bindestrich. Manchmal hat man so ein, ja, das wechselt gefühlt auch alle drei, vier Folgen. Wir befreiten die Abidonia da. die durch die Geult versklavt wurden. Und O'Neill meint auch, ja, Kasuf hat nach uns da irgendwie geschickt oder kontaktiert. Und Daniel meint, ja, Charee war doch da. Das bejaht Carter und O'Neill, sie ist tot, Daniel, es tut mir leid. Wie? Und das sagt Teal'c jetzt, ne, er sei dafür verantwortlich. Er war gezwungen, auf Charee zu schießen, um ihm das Leben praktisch zu retten. Und ich versichere jedoch, ne, ich habe es wirklich nur getan, um dich zu retten. Und Daniel, nee, nein. Und Carter, nein. Und Daniel, nee, hier, komm, hör auf mit deinem Geschwafel. Die haben doch einen Sarkophag und alles. Die Wachen brachten sie doch dahin. Und ja, sie ist noch immer irgendwo da draußen. Ne? The truth is out there. Also es ist wieder eine Akte X-Folge. Jetzt Grüße an den Akte X-Cast. Ja, die anderen schauen sich etwas besorgt an und Daniel, was? Hammond dann zu Doc Fraser. Ja, kann er denn aus der Krankenstation da, kann er die jetzt irgendwie verlassen? Es geht zwar, sagt Fraser, aber eben mit Tropf nur und Rollstuhl. Na gut, das mache ich dann, meint O'Neill. Und Teal'c möchte ihn auch begleiten und wir gehen in einen Korridor mal wieder.
Wobei das interessant ist, dass wir Daniel in den Rollstuhl packen, weil der ist ja eigentlich soweit fit, ne? Das hatte ja Fraser jetzt auch gesagt. Ja. Man hätte ihm auch einfach hier so, gibt ja diese Ständer, diese mit den Rädern, ja, dran. Genau. Ne? Also von wegen, du hättest ihm auch einfach so ein Ding an die Hand geben können und dann soll er damit rumlaufen.
Vielleicht waren die also, warum sind die jetzt extra? Alle von den anderen SG-Teams belegt, man sieht es nur nicht, ja. Wer weiß.
Ja, okay, war ja einiges an Korridor. Wir sehen O'Neill, der dann Daniel durch die Gegend fährt. Hier folgt den ganzen kein Besuch kommt dazu und er bedauert das ein bisschen. Sad day for all of us und aber deine Tochter wird auch wieder auferstehen und versucht dann zu O'Neill, ja, ist das denn wahr? Und nee, das diesmal nicht. Ja, er wird in die Leichenhalle gefahren oder was ich weiß, ein Kühlraum, was auch immer, ne, ob die jetzt wirklich im SG-Center extra einen Leichenraum haben, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Liegen da ein paar Bodies und eine wird dann aufgedeckt. Ja, liegt Charee drunter. Ja, aber warum haben sie die nicht da gelassen? Warum habt ihr sie nicht helfen lassen? Also, ne, dass man die irgendwie, they would have saved her, sagt er immer wieder. Ja, Teal'c sagt dann auch, ja, es war keiner mehr da, der sie hätte in den Sarkophag packen müssen. Wir haben gesiegt, ne? Also, sie hergebracht, dass Kasuf sie irgendwie vorbereiten kann auf die abidonische traditionelle Beerdigung. Wobei das auch totaler Quark ist. Hätten die da einen Sarkophag gehabt? Hm. Ne, also es waren ja noch Leute da, die Stargate-Menschen. Die Aussage ist irgendwie so ein bisschen wirr. Vor allen Dingen, hallo, sie hätten einen Gur'uld gehabt. Also sie hätten einen Gefangenen nehmen können. Das wäre doch auch mal was wert. Ne? Also ein einzelner Gur'uld, ne, dem ohne irgendwie Gefolgschaft, den sie einfach mal gefangen nehmen, das wäre doch mal was. Aber auf die Idee sind sie an der Stelle nicht gekommen.
Die haben dann den, wenn er denn da gewesen sein wäre, den Sarkophag irgendwie so unbrauchbar gemacht. Das ist so Sabotage, damit der Gegner den nicht in die Hände bekommt.
Ja, Daniel beschwert sich auf jeden Fall bei Teal'c, also generell, ja, hier, ich wäre doch zu ihr durchgedrungen und sowas. Nee, Daniel, sagt O'Neill, sie hätte dich getötet. Die Amonette wollte mich doch nicht töten. Und Teal'c mischt sich da auch an. Er hat schon viele Leute gesehen, die mit den Ribbon Devices gefoltert worden sind. Er wäre innerhalb von Sekunden tot gewesen. Und O'Neill bestätigt das auch. Teal'c hat sich hier richtig verhalten. Er entschuldigt sich auf jeden Fall. Es tut ihm leid, dass Charee tot ist. Aber aufgrund seiner Freundschaft zu Daniel würde er jederzeit wieder dasselbe tun. Ja, die Leiche wird wieder zugedeckt. Aber Daniel hockt da immer noch und starrt dann die Decke an. Also das Leichentuch an. Und wir wechseln wieder in die Krankenstation.
Ja, das fand ich auch irgendwie bemerkenswert, dass O'Neill sagt, ja, Teal'c hat das Richtige getan. Also Teal'c hätte auch einfach ganz normal mit der Stabwaffe die auslocken können. Also so mit über den Kopf einziehen oder ins Bein schießen oder die Z-Waffe, die er mit hatte, benutzen können. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen.
Ja, oder hier in die Hand schießen.
Ja, oder ans Bein, genau.
Das ist ja auch schon mal passiert, ne?
Ein bisschen fand ich kurios, dass alle das so durchwinken. Das war genau das exakt 100% Richtige. Ich sehe es nicht ganz so, also eigentlich gar nicht so. Ja.
Ja, kann man so oder so sehen, ne? Also wenn du jetzt sagst, von wegen, du willst dir in die Hand schießen, naja, auf eine Stabwaffe, nee. So genau
aber ist, ins Bein oder weiß man nicht. Man hätte die jetzt nicht unbedingt volle Kanne Breitseite, naja.
Ja, ne, ob es aber was gebracht hätte, wäre ja, was gut, anderes. Ne? Also der Gurult halt in ihr, ne, der hat ja auch noch ein gewisses Maß an Kontrolle über den Körper, ne? Ob sie da nicht einfach stehen geblieben wäre und vor allen Dingen, wenn ja jetzt noch Sekunden da sind. Also eigentlich hätte er vernünftigerweise hier in den Kopf schießen müssen, weil das wird ja gedankengesteuert.
Ja,
Also ohne Kopf.
Nee, es wäre
auf jeden Fall Ende.
Aber es gäbe zahlreiche Möglichkeiten, wie Shari überlebt hätte. Die wurden nicht genutzt. Achso, ich habe hier nochmal den Artikel offen. Das MAD genau heißt nämlich dann im Original, also im Original ist ja auch Quatsch, aber ausgeschrieben Mobile Attack Turret. Und das ist eben eine MALP-Unit mit MK2 und genau. Das ist halt auch für Verteidigung und auch, ja, Angriff gemacht mit diesem M250er Kaliber Maschinengewehr, welches knapp 2000 Meter feuern kann, also 1800 Metern. Der Vorteil an dem Ding ist, dass es automatisch per Fernsteuerung bedienbar ist. Aber haben wir jetzt hier gar nicht, glaube ich, gesehen, ne? Weil O'Neill dann dahinter stand.
Ja, und genau, O'Neill
genau, da bedient hat. Und der Artikel darunter, also der Absatz darunter ist auch gut. Malb am Stiel. Das ist Eis am Stiel.
So was?
Ja, also es ist dann in Atlantis mit McKay, glaube ich. Also auf der Krankenstation. Daniel hat einen Kugelschreiber in der Hand und Carter betritt den Raum. Es wird sich begrüßt. Carter hat hier auch irgendwie diese Schoko-Walnuss-Kekse mit, die er so mag. Und legt da so eine braune Papiertüte aufs Bett. Ist das nicht immer ein Synonym für Alkohol in den USA?
Irgendwie? Ja, genau. Genau. Oder Pornos.
Ja.
Pornos könnten da auch
sein. Vielleicht ist das auch noch mit drin, um ihn aufzumuntern. Man weiß es nicht genau.
Na, das sind die Videoaufnahmen von der letzten Folge. Ah. Weißt du, wo Carter doch dieses Recording gemacht hat?
Das macht Sinn. Also, wir haben es hier angeteased und durch höchst wissenschaftliche Nachforschungen herausgefunden, Daniel ist bisexuell.
Hä, wieso? Das sind nur Carters Aufnahmen drin.
Naja, Carters Aufnahmen sind aber die von Tialk.
Also er, ja, mit Tialk, also, naja. Also das ist ja wieder was anderes.
So, er bedankt sich auf jeden Fall, hält nochmal den Stift so hoch, also Kugelschreiber und ja. Hast du jemals wirklich sowas studiert? Carter setzt sich auf die Bettkante und fragt nach, hä, den Kugelschreiber. Daniel dann, ja, ich habe hier mein halbes Leben damit verbracht, das geschriebene Wort zu studieren. Eben auch einschließlich hier verschiedene Kulturen. Und die da im Laufe der Jahrhunderte aufgezeichnet wurden. Hämmer, Meißel, Feder, Tinte, alles. Aber ich habe nie aufgehört, den Einfallsreichtum dieses einfachen kleinen Stückes Technologie zu erkennen, das wir hier immer verwenden. Und ja, nachdem ich das erste Team auf Abydos zurückließ, sah Shari mich in mein Tagebuch da schreiben und dachte, der Kugelschreiber, den ich benutze, der wäre irgendwie magisch. Carter lächelt kurz, ja.
Hier haben wir übrigens eine Anspielung drauf. Ne? Wir hatten das ja so am Anfang der ersten Staffel, ne, so von wegen O'Neill mit einem L, O'Neill mit zwei L und hast du nicht gesehen. Irgendwann gab es ja mal die Geschichte, dass O'Neill dann irgendwie sagte, ach, der andere Typ mit dem einen L oder zwei L oder was auch immer. Ne? Und hier haben wir halt noch die Anspielung drauf. Ne? Daniel sagt ja, das erste Team.
Ach so, ja. Stimmt, genau.
Na, also es handelt sich nicht um denselben O'Neill. Hier haben wir es nochmal. Schwarz auf weiß. Ja.
Carter lächelt Daniel dann auch, erwidert das kurz. Ein kleines Gerät wie dieser Stift war ein Wunder für sie, meint er noch. Und ja, dann stockt seine Stimme. Und ja, die einfachsten Dinge, ne, waren für sie wie ein Wunder. Und Carter stellt fest, es sei gesund, an Erinnerungen festzuhalten. Ja, Daniel dann, ja, konnte sie aber nicht retten. Ne? All diese Wunder, die uns zur Verfügung stehen, das konnte sie nicht retten. Carter ist den Tränen nahe und ja, ich gehe nun etwas schlafen, ne, wenn es dir nichts ausmacht, sagt er und Carter, na gut, steht dann auf. Lass mich wissen, falls du noch was benötigst. Daniel sagt nochmal danke und Carter geht aus dem Raum und Daniel schließt die Augen. Dann sehen wir ein grelles, blendendes Licht und das Geräusch des Handgerätes und ja, also das spielt sich hier wieder ab. Man sieht auch Amunets Gesicht, die eben das Handgerät da bei ihm anwendet. Hör mich an, Daniel. Sharis Stimme erklingt. Und ja, nächste Szene, immer noch hier Krankenstation.
Ja, Daniel wacht auf und ich wollte schon Daniel sagen. Daniel wacht auf und sieht Shari neben sich sitzen, die seine Hand hält. Und ja, sie freut sich darüber, dass er wach ist. Ja, Dr. Fraser wird verständigt und sie erkundigt sich danach Daniels Wohlbefinden. Und er sagt, ja, er ist ein bisschen verwirrt. Und ja, okay, klar, wie ist dann dein Name? Und das kann er dann auch beantworten. Genauso wie die Frage nach seinem Geburtstag. Er wendet sich aber immer wieder an Shari und sagt, hier, du bist am Leben, ja klar. Kasuf kommt dann rein mit Carter und O'Neill und ja, Daniel, was ist denn verwirrt? Was ist denn passiert? Und ja, Amunets Ribbon Device, Tialk hätte wohl auf sie gefeuert. Ja, und dann haben wir sie zu den Tok'ra gebracht, sagt Carter. Die haben einen Sarkophag und konnten auch den Symbionten entfernen. Wobei das, glaube ich, an der Stelle schwachsinnig ist, weil diese Methode, die da rauszukriegen, haben die, glaube ich, extra für Baal später entwickelt. Ne? Also das ist kein gängiges, kein gängiges Verfahren zu der Zeit. Also hier wissen wir schon, an der Stelle ist irgendwas fishy. Ja, und dann, ja, oh, dann habe ich wohl gerade geträumt und ja, hey, wie? Und ja, ne, ein bisschen rum. Und ja, wie sieht's? Ne, man ist froh, dass Daniel wieder gesund ist. Und Daniel und Shari können aber irgendwie nicht voneinander lassen. Ja, die gehen dann auch, ne? Und Shari und Daniel sind dann, und ja, wir haben so viel und ich weiß gar nicht, wo wir beginnen können. Und Shari wechselt dann aber das Thema und sagt dann, ich kam nur her, um dir über den Jungen zu erzählen. Und was ist mit dem Jungen? Ja, irgendwie so ein Warp-Effekt. Wir hatten sowas Ähnliches, als Carter mit ihrem Double zusammengetroffen ist, ne?
Ja.
Also das Double hatte diesen Warp-Effekt und hier ist das dann so, dass Shari davon irgendwie eingesaugt wird, so aus der Fabric of Space gerissen. Und ja, wir wechseln wieder in die Krankenstation. Also wir bleiben in der Krankenstation.
Ja, Miniszene. Daniel erwacht jetzt wieder mal und der Raum wird so langsam scharf, also war ein bisschen verschwommen alles. Doc Fraser fragt, ob er okay sei und nee, das verneint er. Ist Shari hier, fragt er und ja, Doc Fraser, naja, nee, meinst du hier, wir haben ihre Leiche nicht zurück nach Abydos gebracht? Meinst du irgendwie das? Und darauf antwortet Daniel aber nicht. Dann eine noch minigere Szene. Man sieht nämlich den Cheyenne Mountain Komplex bei Tag, da patrouillieren zwei Wachen am Eingang und wir springen in Hammonds Büro. Also die Tür steht interessanterweise offen, ist jetzt auch nicht so oft, finde ich, als Daniel da anklopft in Zivil. Also hat, glaube ich, was war es, weißen Pullover an? Weißen Pullover war es, glaube ich. Er darf reinkommen. Hammond meint, ja, es ist schön, dass sie hier wieder auf den Beinen zu sehen. Und Daniel so, naja, hier, Doc Fraser hat mich ja entlassen. Kann ich Ihnen denn helfen? Ja, Hammond kann das nämlich, denn Daniel sagt, er sei hierher gekommen, um die Kündigung einzureichen. Nimmt da so ein Papier aus der Mappe, die er mit, genau, und ja, das akzeptiert er aber irgendwie nicht, meint Hammond. Aber Daniel lässt sich da jetzt nicht irgendwie von beeinflussen. Ich bin kein Militär, Sir, ne? Hier, das ist ein freies Land. Jedenfalls zuletzt, wo ich nachgesehen hatte. Ja.
Wo kann man das nachsehen?
Ich weiß nicht, das
www.istmeinlandfrei.de oder sowas?
Irgendeiner Zeitung stand das in einem Leitartikel. In der New York Times, ich habe keine Ahnung mehr. Ein Mysterium, vielleicht wisst ihr das ja, wo das steht. In der Verfassung?
Vielleicht bei Wikipedia.
Genau. Gab es damals schon?
Ist eine Demokratie.
Stand jetzt, steht da noch in Klammern, genau. Ja, Hammond meint jetzt, das sei jetzt hier nur ihr emotionaler Zustand, ne? Da trifft man dann irgendwie voreilige Entscheidungen. Nehmen Sie sich doch mal ein bisschen Zeit, wenn Sie sich dann vielleicht besser fühlen, so. Aber Daniel, nee, das ist nicht nötig. Sir, ich habe mich entschlossen, also mich diesem Programm hier angeschlossen, um meine Frau zu finden, ne? Und das ist ja passiert. Ende der Geschichte. Ja, so kann man das auch sehen. Und dann wechseln wir in Daniels Büro.
Daniel packt hier alles mögliche Sachen ein, als O'Neill dann auch reinkommt. Interessanterweise
ist es nicht Diebstahl eigentlich, weil das gehört
hier ja,
nicht
dran. Ja, eben. Ich habe hier auch überlegt, also von wegen, ja, ne, dass er seine Unterlagen oder sowas.
Okay,
Ich weiß noch nicht mal, ob er seine Unterlagen mitnehmen durfte, weil das sind ja eigentlich geheim. Aber er packt ja auch Artefakte ein und die hat er definitiv nicht von seinem Job vorher mitgebracht, sondern die hat das Stargate-Team vermutlich irgendwie mal gefunden. Und Daniel klaut hier schamlos irgendwelche Sachen.
Thomas, ich hätte es, glaube ich, noch durchgehen lassen, weißt du, so ein kleines Schmuckding, irgendwie so ein komisches Handgerät nicht, aber weißt du, so eine Kleinigkeit, irgendwie so ein Stein oder hier so ein Metall, weiß ich nicht, so ein Schwert, aber das ist in der Kistenweise, es sieht da ja aus wie da, wo die Bundeslade in Indiana Jones versteckt wird, gefühlt. Also es
mehr.
Tausend Sachen werden da rausgetragen. Das ist interessant, ja. Also übertrieben jetzt.
Ja. O'Neill ist auf jeden Fall, kommt dann dazu und O'Neill sagt dann, hey, du müsstest dir mal dieses Wunderkind angucken, was wir hier zu uns bekommen haben, als du außer Gefecht warst, und sagt er, ja, das war mein Research Assistant, also ist wohl auf seinem Mist gewachsen, Robert Rothman, smart guy, had a good teacher, also da so eigenlobmäßig, ne, weil das ist ja sein Research Assistant. Ja, O'Neill beleidigt dann so ein bisschen, sagt dann, Geek, ja, nee, so hast du mich doch auch mal genannt, nee, ich rede über dich und ja, wie lange sind wir denn mit diesem Typen da irgendwie noch unterwegs? Und ja, wie hat Hammond dir das nicht erzählt? Und ja, dass du austreten willst, aber ja, okay, du weißt doch, dass du kannst die Finger hier nicht von lassen. Und Ja, doch, eine Woche. Du wirst mich vermissen. Und ja, okay, dann, ne, du wirst Carter und Tiag vermissen. Und hier, da haben wir es dann endlich, ne? Daniel hat ja vorhin diese ominöse Tüte mit Carters Pornos gekriegt, ne? Und er sagt dann auch nämlich, I'll miss Carter. Ja, aber auch da die, ne, O'Neill sagt dann auch, aber all die Aufregung, die neuen Kulturen, Living History und dieser ganze Kram. Und ja, sagt Daniel, nee, nicht wirklich. Bisher hat er immer dran geglaubt, gehofft, immer wenn er durch das Gate geht, dass er irgendwie seine Frau findet oder ein Zeichen von ihr. Aber das ist ja jetzt Essig. Und ja, O'Neill versucht es dann ein bisschen heroischer. Das SGC may be the single most important human endeavor for the future of mankind, ne? Oder. Nee, Daniel sagt dann auch, das SGC wird ohne mich auskommen. Wir wechseln wieder in einen ominösen Korridor, kurze Szene, und ja, Tiag wartet da vor einem Aufzug und ja, hier, geh mir aus dem Weg, Tiag. Ja, hör mich doch an. Und Daniel, nee, ich weiß, was du sagen willst. Und ja, gibt es hier nicht irgendwie eine Methode, wie Menschen irgendwie um Verzeihung bitten oder sowas? Und Daniel sagt dann auch, nein! Ja, er mogelt sich an Tiag vorbei, betritt den Aufzug und dieser fährt davon.
Ja, man sieht auch, Tiag ist sichtlich geknickt. Also sein Gesicht zittert ein bisschen. Man kennt das ja.
Wie, das kann überhaupt nicht sein. Da musst du aber, dann hast du vermutlich am Fernseher gewackelt oder so. Tiag und Mimik, also
Ja,
bitte.
die minimalste Bewegung deutet schon auf etwas hin da bei ihm, genau. Man sieht ein Wohngebäude bei Tag. Da wohnt jemand drin, genau. Und dann sieht man es von innen. Es ist Daniels Wohnung, O'Neill Carter und da zwei. Ja, wahrscheinlich auch vom Stargate Center Soldaten helfen Daniel da, sein
sein Loot auszupacken.
genau, sein Diebesgut auszupacken. Also das sieht
Ah.
wirklich interessant aus da in der Wohnung.
Ja, an der Stelle aber noch einer von diesen Soldaten ist Anthony Montgomery. Er hat zweimal in X-Factor gespielt, einmal in Jack, einmal in Magnum, in der neuen Magnum PI-Serie. Und wir kennen ihn alle, Travis Mayweather aus Star Trek Enterprise. Also die mit Ed Archer.
Ah ja. Hatte ich jetzt gar nicht so, das war, ging so schnell da. Bin ich gar
Nee,
nicht.
das stand auch nur bei der IMDb.
Okay.
Das hätte man ansonsten gar nicht gesehen.
Ja.
Also der Mensch im Hintergrund, der eine Soldat, das ist Anthony Montgomery.
Ah, ja. Daniel bedankt sich dann bei diesen Soldaten und O'Neill gern geschehen, lächelt ihn nun an. Und Carter so, also, und Daniel, also, und O'Neill, also, was jetzt? Ja, das Leben irgendwie, ich mach weiter irgendwie, meint Daniel. Und ja, was werden Sie jetzt tun? Fragt Carter mal nach. Daniel hofft, ne, dass er irgendwo hingeht oder weit weg. Die abgelegenste Ausgrabung, die ich finden kann. Ist, glaube ich, ein bisschen komische Übersetzung wahrscheinlich.
Nee,
Vielleicht.
nee,
Nee, stimmt
das
so?
ist schon
Okay.
korrekt.
Hat mich nur ein
Ja,
bisschen.
weißt du, dann könnte er doch eigentlich beim Stargate Center bleiben.
Er könnte ja da mal anfangen, ja, zu arbeiten. Ja.
So irgendwo am Ende der Galaxis nach einer Ausgrabung.
Genau. Weit, far, far away. Ja, sehen wir uns wieder, fragt Carter. Und Daniel, ja, bei der Beerdigung. Hier, entschuldigt mich jetzt, ne? Ich habe hier noch wirklich viele Sachen zu erledigen, viel zu tun. Carter will dann gerade gehen, kehrt dann aber noch zurück, um Daniel zu drücken. Sie lächelt dann und geht weg. Und Neil, also, streckt so die Hand aus, drückt Daniels Hand und dann, es war mir eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, sagte noch. Und jetzt umarmen sich auch Neil und ja, Daniel. Und es wird sich noch auf den Rücken geklopft, vielleicht staubige Klamotten. Neil und Carter
Ja.
verlassen nun diese Wohnung. Ja.
Ja, nicht, dass Daniel wieder anfängt zu niesen.
Ja, stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass er seine Sachen, seine Waschmaschine hat irgendwie einen Fehler.
Szenenwechsel. Wir sind immer noch in Daniels Apartment, aber diesmal ist es Nacht. Daniel liegt in seinem Bett und ja, wir sehen wieder dieses Licht. Und er sieht Amonette und mit der Ribbon-Device und sie sagt auch, Hear me, Daniel. Ja, er wacht dann aber dabei auf, schließt seine Augen kurz. Macht die Lampe an und sieht dann wirklich aber wieder Charé. Und Charé dann, ja, bist du krank, mein Ehemann? Und denn ja, er scheint so, ja, leg dich wieder schlafen. Ne, morgen wirst du wieder aufstehen und dann durch das Schapperei reisen. Und er so, nee, nee. Also er glaubt nicht so ganz dran, dass das jetzt irgendwie die Realität ist, aber er greift trotzdem nach ihr und streichelt ihr durchs Haar. Wobei, nee, Quatsch, ne? Er sagte, ich brauche es nicht mehr. Ich habe dich ja jetzt gefunden. Ja, aber du musst das tun. Nur so kannst du den Jungen finden. Ja, wo ist er denn? Ja, aber um deine. Ne, sie geht aber nicht so ganz drauf ein und sagt dann auch, du musst, um deine Reisen fortsetzen zu können, musst du Tiag vergeben. Er hat getan, was richtig war. Und ja, when he killed you? Ja, bestätigt Charé. Und ja, nee. Aber du bist doch hier, sagt er. Ja. geh jetzt wieder schlafen. Sie küsst sein Gesicht und das Licht geht aus. Und ja, Daniel wacht dann irgendwie wirklich wohl auf oder auch nicht. Ne? Wir wissen, ich glaube in der ganzen, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, aber ich habe nicht so ganz rausgekriegt, was ist denn jetzt überhaupt wirklich real? Also welche Szenen, ne? Also das ist ein bisschen schwer rauszufinden. Das ist
schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ja.
Ja, aber Daniel ist auf jeden Fall allein in seinem Bett und dann sind wir auf Abydos am Tag.
Dort wird jetzt Charis Körper in ein Grab gelegt, während Kasuf ein abydonisches Gebiet spricht. Ja, Hammond, O'Neill, Carter und Fraser sind alle in Ausgehuniform dort stehen am Grab und da sind auch andere Abydonier natürlich anwesend. Daniel tritt vor, ist jetzt in den abydonischen Kleidungsstil, hat er an, also jetzt nicht mal seine Uniform oder sowas in der Richtung. Kniet vor einer Waage, die über Charis Grab so ist ne, und meint dann, ja, ich spreche für Charé, die nicht länger für sich selber sprechen kann. Ich habe keine Lügen gesprochen hier oder betrügerisch gehandelt. Ich war einmal von einem Dämon besessen, der diese Dinge gegen meinen Willen getan hat. Der Dämon ist nun fort und ich bin ohne Sünde. Gewähre mir einen Platz in deiner gesegneten Wohnung, steht hier. Nee, wahrscheinlich Reich oder sowas. Hier steht Wohnung, das ist aber, glaube ich, keine korrekte Übersetzung. In deinen gesegneten Himmel, irgend sowas wahrscheinlich, ne? Weil Wohnung.
In your blessed dwelling. Also, Dwelling kann auch Wohnung heißen, ja. Behausung, ja.
Okay, das, ja, weil es wirkt hier sehr fremd, wie ein Fremdkörper, das Wort. Dann legt er eine weiße Feder auf die eine Seite der Waage, fährt dann weiter fort. Wenn mein Herz mehr als eine Feder wiegt, enthält meine Seele immer noch Sünde. Wenn nicht, ne, möge meine Seele dem Gott sich anschließen. Kasuf und die Abydonier heben dann ihre Hände zum Himmel.
Ab. Ja, muss ich ganz, ganz kurz einhaken. Was sagt er denn an der Stelle? If not, may my soul join the God. Hä? Was für ein Gott? Also, beten die dazu Ra? Also, ne, das sind ja keine Christen. Ne, also, ansonsten, mehrere Gua'uls sind mehrere Götter. Also, die haben ja das ägyptische Pantheon. Also, wer ist dieser eine Gott, von dem wir hier reden? Das ist irgendwie schwachsinnig. Reden die von Ra oder haben die was Neues? Ja. Die was weiß ich was, das fliegende Spaghetti-Monster? Ich habe keine Ahnung. Ja, ne, weil eigentlich war deren Gott ja Ra. Das ist. Und warum tun sie dann immer noch so, als gäbe es den noch? Also das ist irgendwie. Das ist irgendwie blödsinnig.
Er meint weiterhin, bei der letzten, bei der Prüfung der großen Waage ist dein Herz sehr leicht. Deine Seele wurde als wahr oder so wahrhaftig befunden und sie fangen dann an, das Grab mit Erde zu füllen und Daniel geht weg. Das ist hier wohl diese Zeremonie, wenn ein Mensch starb, dann kam sein Ka oder Ba. In das Totenreich, in Klammern Unterwelt. Ne? Dort musste es den Weg zum Totengericht finden, wo sein Herz gegen die Feder der Maat gewogen wurde. Und das basiert eben auf diese Beerdigungszeremonie, auf den Elementen des ägyptischen Totenbuches. Zu finden in den Shownotes, die Links dazu. Mein Sohn, sagt Kasuf, es war hier eine wunderschöne Zeremonie, guter Vater, sagt Daniel Kasuf weiter. Ja, doch, mein Herz ist immer noch schwer. Warum? Deine Tochter ist doch bei Gott jetzt, Daniel, da ist es wieder. Kasuf, ja, aber du hast sie immer noch nicht angehört. Und das versteht er aber gar nicht, der Daniel. Kasuf dann weiter. Was sie zu sagen hat, ne, das ist doch wichtig für unser aller Zukunft. Geh zu ihr. Okay, und der Kasuf zeigt auch so, wohin. Und da geht Daniel nun hin. Und dort erscheint nun hinter ihm Charis in jetzt abydonischer Kleidung. Daniel, und er dreht sich um. Du musst Tiag verzeihen, das hast du mir doch schon mal gesagt, meint Daniel nun und Charé weiter. Ja, hier gemeinsam müsst ihr den Jungen finden. Warum das denn? Ja, Kasuf dann weiter. Denn er ist Harsesis, derjenige, der die Geheimnisse hütet. Charé, erklärt das nochmal. Der Junge ist der Sohn zweier Geultwirte. Er enthält eben alle Geheimnisse der Geult und man müsse ihn finden. Und wie denn? Bevor sie aber antworten kann, wird Charé wieder so weggezogen, verschwindet etwas, also komplett. Ja, Daniel sieht wieder Amunets Handgerät vor sich und Charis Stimme, dann hör mir zu, Daniel. Und dann springen wir in Daniels Wohnung bei Tag.
Ja, das ist übrigens mein Mumpitz der Woche. Also, na, von wegen, sie sagen ja Harsesis, das hat so ein bisschen was von Kwisatzasarach beim Dune. Ne? Also irgendwie sowas. Aber die Erklärung hier von wegen he contains all the secrets of the Gua'uld, das ist totaler Blödsinn. Die menschlichen Körper haben ja nichts mit den Gua'uld selber zu tun. Also die Gua'uld, wenn die sich fortpflanzen, vererben die ihr genetisches Verdächtnis durch ihre DNA, aber die die Gur-Ult-DNA ist ja nicht in deinem, ist nicht in dem menschlichen Host. Nee, also von wegen, das ist ja nur ein, ja, so gesehen ein Kontrollgerät. Ne? Also von wegen, du hast den menschlichen Host, der sich mit einem anderen menschlichen Host fortpflanzt. Das heißt, die DNA der beiden Wirte wird weitergegeben. Die Gur-Ult geben das nur an, also die befehligen die Körper.
Ja, vielleicht also, ist so Trill-mäßig irgendwie.
Aber wirklich einfach scheiße und schwachsinnig. Also, ne, das hatten sie ja auch schon erklärt, dass das die Gur-Ult sind, die in DNA, durch ihre DNA ein genetisches Gedächtnis weitergeben. Also mit den menschlichen Wirten hat das nichts zu tun. So richtig null. Ja, Daniel wacht auf jeden Fall auf. Es ist ja scheinbar schon Tag und er nimmt sich das Telefon in und das neben seinem Bett steht und wählt dann die Nummer wohl vom SGC. Er sagt nämlich auch, this is Dr. Daniel Jackson, ich muss mit Dr. also mit Major Carter sprechen. Wir springen in den Gate Room. Wir sehen SG-1, die mit diesem Robert Rothman, den wir jetzt das erste Mal sehen, aus dem Stargate kommen. Der Typ wird gespielt von Jason Schombing. Einmal Akte X, einmal Pretender, einmal die neue Addams Family, zweimal dreimal SG-1, einmal in Smallville, einmal in Arrow, einmal Legends of Tomorrow. Und er spielt Detective Ray Lorcan in Altered Carbon. Da kennen viele Leute den bestimmt eher her. Ja, Hammond und Daniel warten da unten, als sie runterkommen. Und man freut sich, ja, hier, cool, ne, der alte Dr. Jackson, was machst du denn hier? Ich muss mit Sam alleine sprechen. Ja, und ihr packt das, greift das so irgendwie so auf. Ne? Daniel sagt ja, I need to talk to Sam alone. Und O'Neill sagt dann so, General Hammond, General, I need to... Guck mal kurz rüber zu Rothman. Talk to you alone. Er geht dann mit Hammond davon. Schön, ja. Und ja, denn er erkundigt sich bei Robert, wie es ihm denn so ergeht. Ich glaube, den wäre wohl lieber, wenn du dabei wärst, ne? Besonders Jack O'Neill. Daniel hat so seine Vermutung, lass dich nicht einschüchtern. Der ist nur intimidated, weil du way, way smarter bist, als er es wäre. Rothman geht dann. Ja, Tiag wendet sich an Daniel und versucht nochmal, es ist gut, dich zu sehen, also es ist gut, dich heil und gesund zu sehen, Daniel Jackson. Und der geht dann auch und ja, Tiag wird dann aber nochmal zu, mehr oder weniger zurückgerufen. Daniel sagt dann nämlich, Tiag, you did the right thing. Tiag nickt einmal in seiner bekannt emotionalen Art und geht dann auch und dann sind Carter und Daniel allein. Und man spricht ein bisschen über diese Hand-Devices. Ja, wie funktionieren die denn? Carter gibt so einen Abriss von wegen Power Source, wie in den Staff Weapons. Und nee, mit dem, er meinte, die Mind Control. Ja, more like Thought Control amplified with emotion. Und Daniel sagt dann, also irgendwie eine Connection zum Geist gibt es wohl. Ne? Carter bestätigt das. Ja, könnte man irgendwie einen Gedanken dadurch schicken, wenn man so im Griff von dieser Rim-Device ist und ja, Katan, ja, keine Ahnung, es ist eigentlich dazu gedacht zu töten. Also das ist ja eigentlich so ein Multifunktionsgerät, das tötet ja nicht nur. Also, na, das kann ja auch irgendwie Bolts feuern und hast du nicht gesehen und Leute wegschleudern. Das ist ja mehr so ein Force-Move, ne, so imperatormäßig, ich schmeiß dich mal durch die Gegend. Ja, Daniel sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Aber ich glaube, Sherry wollte mir durch die Handdevice irgendwas sagen. Und ja, aber was denn? Fragt sie. Und ja, Daniel sagt dann, ich bin mir nicht ganz sicher und verlässt dann auch den Gate Room, lässt Carter da alleine stehen. Hier stand in der IMDb, hier wäre ein Fehler drin, den sehe ich aber jetzt nicht so, weil Daniel macht das Gate, macht das Tor, diese Panzer.
Ach so, mit der Karte da.
Mit der Karte, ja. Aber er kommt ja auch rein. Also von wegen, der wird vermutlich einen Gästeausweis haben.
Das könnte sein, ja. So eine neu ausgestellte Karte, die dann für diesen Tag oder was weiß ich, eine Woche gilt oder so, ja.
Ja, oder solange du da bist, ne, gibst du halt einfach wieder ab. Dementsprechend, ich sehe da jetzt nicht so den Fehler. Stimmt, da steht, wir haben ja jetzt nicht irgendwie gesehen, wir haben ja jetzt nicht die Karte vom Namen gesehen, dass da draufsteht, Dr. Daniel Jackson, Mitglied von SG-1 oder irgendwie sowas. Ne? Also.
Wir springen in Daniels Wohnung. Und zwar sind wir drinnen wieder natürlich. Daniel betritt die und findet da O'Neill und Kazoo vor. Die warten da anscheinend schon auf den. Wirklich jetzt noch mehr, alles steht da vor, voller SG-1-Kram und auch Kisten noch unausgepackt. Es ist wie ein Museum fast. Hey Daniel, meint O'Neill und dieser dann, wie seid ihr hier überhaupt reingekommen? Naja, sie haben die Basis verlassen, bevor wir sie erwischen konnten und da dachte ich, wir kommen ja mal vorbei, meint O'Neill. Ja, aber wie seid ihr reingekommen? Ja, wir hatten es satt hier so lange zu warten und ja, dann... Ja, also habe ich uns halt hier reingelassen und übrigens, du brauchst ein neues Schloss. Ja.
Das ist ja auch also, Käse, ne? Das wäre Daniel doch beim Aufmachen der Türe, ne? Also dann hätte er an der Türe, wenn das Schloss kaputt wäre, hätte er ja da irgendwie länger auch mal gucken und hast du nicht gesehen, dass
er nicht. Ja, wobei vielleicht mit dem Dietrich, dass man es nicht, ja. Ich weiß nicht, wenn man ein Schloss mit dem Dietrich aufmacht, ist es dann noch so, dass man es normal aufschließen kann? Also die.
Ja, ja, natürlich, sonst wäre Daniel ja nicht reingekommen. Ja, also das Schloss ist nicht kaputt oder, ja, oder Daniel hat einen zweiten Eingang. Das kann natürlich auch sein, ja, aber ich glaube nicht. Das ist ja mehr in so einem Mehrfamilienhaus. Genau. Also ich glaube nicht, dass er noch einen Hinterausgang irgendwie hat.
Ein Sohn, meint Kasuf, es ist wichtig, dass ich mit dir spreche. Was ist denn los, guter Vater? Und Kasuf, ja, O'Neill hat es mir bereits gesagt, dass du den Stamm verlassen hast und nicht länger hier durch das Scharpe Ei gehen möchtest. Ist dem so? Und das bestätigt Daniel. Nun, dann beunruhigt mich das sehr, meint Kasuf. Es gibt den Menschen von Abydos große Sicherheit zu wissen, dass du da draußen bist und sie beschützt. Ja, Daniel tut das sehr leid, aber führt nochmal aus, ne? Er trat dem Stargate Center bei, in der Hoffnung, Charée zu finden. Das Ziel ist nicht mehr erreichbar, wobei er hat es ja erreicht, nur nicht eben das gewünschte Endresultat vielleicht, würde ich mal so sagen. Also ich kann nicht mehr zwischen den Göttern reisen, ne? Ich hoffe, du verstehst das. Aber Daniel, meine Tochter, möchte, dass du zu den Göttern weiterhin reist. Das tut sie. Ja, das tut sie, damit sie den Jungen finden können. Also du den Jungen finden kannst, und dann Daniel weiterhin. Ja, verzeih mir, guter Vater, ne? Woher weißt du das denn? Charée hätte es ihm gesagt, meint Kasuf. Ja, frag sie doch selber. Dann zeigt Kasuf auf das Schlafzimmer und Daniel sieht O'Neill an, öffnet dann diese Tür, verlässt dann erstaunlicherweise den Planeten, er geht dahin, ne? Also die Tür wird...
Bitte, das lässt sich doch locker flockig erklären. Also mal ganz ernsthaft, letztens hatten wir das Gate, passte auch schon in einen Schrank. In einen Schrank. Also warum sollte es hier nicht in eine Tür passen? Genau,
und jetzt macht die Tür auf, steht auf dem Planeten, wo Amonet versucht, ihn zu töten, sieht dann Charée vor diesem Zelt wieder und diese winkt ihm zu. Und Daniel Charée folgt ihr dann in das Zelt und man sieht wieder hier dieses grelle Licht vom Handgerät. Und ja, dann sieht man eben die Szene wieder und Charées Stimme, wie immer, komm zu mir, Daniel. Das heißt wie immer, aber auf jeden Fall, jetzt ein anderer Satz, ne? Vorhin war es immer was anderes, jetzt komm zu mir. Und dann geht's nochmal kurz hinein in Daniels Wohnung.
Ja, aber ganz kurz, weil Daniel wacht nur auf und springt dann aus dem Bett. Noch ein kurzer Szenenwechsel, also ganz, ganz kurz, wir sehen den Cheyenne Mountain bei Nacht. Das ist ja auch dieses typische Szenenrecycling, da kommt ein Military Truck an und... Ja, in Tiags Quarter sind wir jetzt, Tiag meditiert da und Lichter an, also Kerzen an, und Daniel kommt dann rein und bleibt in der Tür stehen und störe ich und good to see you, Daniel Jackson, sagt Tiag, obwohl er die Augen eigentlich noch geschlossen hat. Daniel kommt da rein, schließt die Tür und Tiag, was passiert denn, wenn zwei Old Hosts ein Kind haben? Ja, das ist verbitten, punishable by death. Ja, aber wieso denn? Ja, wenn sie sich paaren und ein Kind dabei rumkommt, dann hat das all das Knowledge der Gur-Uls, ne? Hier haben wir wieder diesen Kokolores, den sie vorhin schon von sich gegeben hatten. Und Daniel, ja, aber das genetische Memory der Gur-Ult ist dann in den Human Offspring? Aber das ist, hatten wir gerade schon gesagt, das ist totaler Mumpitz. Das ist... Ja, Tiax fasst das Ganze nochmal zusammen. Ja, solche Kinder nennt man Hasesis.
Interessant, die werden noch zu erwähnen, in der deutschen Synchro ist es ein bisschen falsch dargestellt. Da wird es Harisesis oder so. Ich kann das gar nicht selber aussprechen genannt, aber es ist, glaube, später wird es noch korrigiert dann in anderen Folgen. Okay. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig.
Ja, diese Kinder jagt man auf jeden Fall und zerstört sie. Ja, Daniel irgendwie nochmal, ja, aber der Offspring, der Hasesis, so will er dann also wirklich das wissen. Also er kann das irgendwie nicht so ganz glauben, er plappert es nämlich nochmal nach und Jackson bestätigt das nochmal und es freut Tiag auch übrigens, dass Daniel mal wieder auf sein Wissen zurückgreifen würde und tauscht ein paar Blicke aus und Daniel geht dann. Wir springen in Hammonds Office. O'Neill spricht mit General Hammond, als Daniel reinkommt. Ja, interessanterweise, ne? Daniel war ja mittlerweile zu Hause, wobei wir ja immer noch nicht wissen, was real ist und was nicht, weil O'Neill unterhält sich nämlich dort mit Hammond über Rothman. Das ist irgendwie, also zeitlich passt das nicht so ganz. Irgendwie so, ne, nachmittags angekommen, Daniel ist schon wieder nach Hause gegangen, hat sich nochmal pennen gelegt.
Für die Traumvariante oder Gedankenkontrollvariante oder so, ja.
Ja, ja, also, ja, wir wissen aber nicht, was da jetzt, genau, welche Szene jetzt was ist. Ja, O'Neill dann auch so, ja, aber der hat zwei linke Füße, das, der macht die Unit langsam. Ja, Daniel dann, Déjà-vu.
Ist es im Englischen echt Füße? Weil im Deutschen ist es zwei linke Hände, interessanterweise.
Two left feet,
okay, ja. Okay, dann haben sie es geändert.
Und hier Déjà-vu und Daniel nochmal Déjà-vu, ne? Und so von wegen, ja, hier, um was geht's, ne? Und dann sagt er auch so von wegen, hier, Rothman ist Decathlon-Champion, war der zweimal im College. Und O'Neill total skeptisch, Rothman? Zwei linke Füße, sagt er. Und Daniel, hier, willst du Robert aus deiner Unit kriegen und so. Ja, Daniel dann zu Hammond, na, besteht die Chance? Nee, eigentlich nur, wenn sie sich das nochmal überlegen würden. Und Daniel sagt dann, aus der Lameng raus. Okay. So. Und hier dann so wegen, ja, also Rothman ist gone. Und dann, du, was, wie? Ja, ja, nee, willst du mich verarschen? Nein, ich hab mir das nochmal überlegt. Ja, aber was hat denn deine Meinung geändert? Du warst da so stur und ja, muss noch irgendwas finden, sagt er. Ich muss durch das Gate. Und ja, okay, cool. Was sagen Sie denn, General? Ja, ich habe die Resignationspapiere noch nicht durchgegeben, sagt er. Also, und hier dann, okay, then it's settled. He's in! Und wir wechseln in den Gate Room.
Dort sind Carter und Teal'c, die da auf diesen Robert Rothman warten. Ich glaube, der macht sich so Augentropfen in die Augen für, ist es wegen, weiß ich gar nicht, hat er auch eine Allergie oder irgendwas? Vielleicht ist es so eine Einspielung darauf. O'Neill kommt jetzt da auch hinzu und zu diesem Rothman. Ja, also, sie sind raus oder so in der Richtung, ne? Und der, aber wieso? Ja, sie wurden einer anderen Einheit zugeteilt. Wieso? Na schön, sie werden ausgetauscht, meint O'Neill. Und der Rothman, wieso? Ja, und O'Neill, ja, hier, weil ich von ihrer Intelligenz mich da unterlegen fühle, das ist doch, ist das so schwer zu verstehen, ne?
Hier, darf ich kurz? O'Neill sagt doch zum Rothman, ne, also du setzt jetzt aus oder so. Was sagt er im Deutschen?
Also beim ersten bin ich mir unsicher. Ich habe da irgendwie, sie sind raus oder sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht genau.
Ja, im Englischen sagte O'Neill nämlich so, Bruce Jenner, sit okay. This one out. Und das ist vermutlich eine Anspielung auf einen Leichtathleten namens Bruce Jenner, der mittlerweile geschlechtsumgewandelt ist und heute Caitlin heißt. Aber ich dachte im ersten Moment so, weil Bruce Jenner, das klang so ein bisschen wie Bruce Banner, also Hulk.
Ja.
Aber darum ging es nicht. Es geht vermutlich um diesen Leichtathleten oder diese Leichtathletin.
Genau, die Tür öffnet sich, wie gesagt. Daniel kommt da auch mal hinzu, wenn schon alle da rumstehen. Hat jetzt wieder die SG-1 oder Militärkleidung an. Also sieht nicht mehr so zivil aus wie zuvor. Es wird gelächelt. Der Rothman übergibt schweigend sein GDO, also sein Transmitter. O'Neill wird gegrüßt und ja, dann verlässt Rothman da den Raum. Teal'c stellt fest, ne, Daniel Jackson, du gehst hier wieder zur SG-1. Aber Daniel blickt erstmal nur zu O'Neill hinüber. Der flüstert dann leise Danke, also O'Neill. Das Stargate dreht sich und über die Sprechanlage Chevron 1. Ich finde, wie gesagt, der Witz wird nie alt. Chevron 1 verlobt, ich finde es immer noch fantastisch. Also es ist hier eine Chevron-Hochzeit. SG-1. Ja,
und es ist aber immer noch nicht der Chevron-Guy.
Nee.
Der hat immer noch Urlaub.
Ja. Steht wieder zusammen vor dem Stargate. Also alles wie immer. SG-1 hier complete. Dann springen wir auf einen Planeten und es ist wieder Tag, wie eigentlich so oft. Ne? Da öffnet sich das Stargate natürlich. Man kennt das. Ne? Es ist, wie gesagt, wie damals, als Daniel wieder, also noch dabei war. Jetzt ist es ja wieder so. Oder noch so. Es ist schwierig zu verifizieren. Traum oder nicht. Sein oder nicht sein. SG-1 kommt auf diesen Planeten an und dieser Planet ist in Frühlingsstimmung, denn passend ja zur Jahreszeit, ne, es ist alles so rosa Farben, die Bäume, die Büsche, ja, und O'Neill Card.
Kirschblüte.
Kirschblüte. Genau. Willkommen in Japan. Nee. O'Neill Carter, die schnappen sich da Proben. Tia, bleib bei mir hier, sagt O'Neill. Ich werde die Baumgrenze da mal gucken. Daniel, dieses UAV zeigte keine große Anzeichen von Zivilisationen, ne, menschlich geholt oder irgendwas. Wobei, das hatten wir ja jetzt auch in den letzten 2-3 Folgen ausgearbeitet, Thomas. Diese UAVs können relativ wenig außer abstürzen, stand jetzt. Vielleicht bessert sich das noch. Ich meine, wenn es jetzt anzeigt, hier ist niemand, dann heißt es ja auf Deutsch übersetzt, da ist garantiert irgendwo jemand. Also
so und vermutlich eine ganze Hochzivilisation,
genau, das
mit Riesenstraßenzüge, Wolkenkratzer,
genau, und ähnliche 37 Geschichten. Milliarden Einwohner, also mindestens.
Auf einem mondgroßen Planeten.
Genau. Also. Und nur auf da, wo gerade SG-1 ist, ist niemand. Sonst ist da alles bebaut. Ja, so wird es sein. Daniel, dann du willst also, dass ich hier nach kleinen Anzeichen von einer Zivilisation Ausschau halte, ne? Klitzekleinen Artefakten, und O'Neill klopft ihm auf die Schulter. Schön, dass sie zurück sind. O'Neill geht dann weiter. Einen Moment später öffnet sich dann plötzlich das Gate und O'Neill dreht sich um. Kurios, sieht Daniel durch den Ereignishorizont springen und es wird zum Stargate gerannt. Hey, Carter rennt zum DHD, aber Symbole sind irgendwie schon weg. Wo ist er denn hin? Fragt O'Neill. Und Carter meint, die Adresseingabe wurde gelöscht, bevor ich hier ankam. Ein bemerkenswert merkwürdiger Satz.
Ja, also das macht an der Stelle aber auch eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Wir wissen ja eigentlich aus der Vergangenheit, ne, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber mokiert, ne, so von wegen, dass man ja eigentlich dann auf der Gegenseite erstmal gucken müsste, wie ist denn die Adresse, um nach Hause zu kommen. Ne? Man muss das Ausgangssymbol finden oder so, ne? Dass Daniel hier gerade durchkommt und dann 5 Sekunden dann die Adresse raus hat und dann zurückwählt, irgendwo, wo auch immer er hin möchte, ist. Vor allen Dingen, wenn er nicht unbedingt zur Erde möchte, müsste er jetzt auch triangulieren, wo ist denn das Ziel, wo ich denn jetzt, also das hätte er nicht in den paar Sekunden geschafft. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und die Frage ist natürlich, wir wissen ja als geneigte Hörer und Seher, was er jetzt tun möchte. Ne? Also er möchte sich auf diesen Hasesis, also ne, den Auftrag seiner Frau ja irgendwie erfüllen. Aber warum er nicht da irgendwie mit den Leuten redet? Also Tiag wusste um den Hasesis, ne? Carter war jetzt auch nicht so abgeneigt. Ne? Also warum ist er nicht hier bei der Einsatzbesprechung hier?
Lass uns erstmal das machen, das hat Priorität, ne? Wegen der guten Wissen oder so. Hm, ja,
also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das an der Stelle sollte.
Das ist wieder so eine Sache von der Logik her, dass es wieder für diesen Traum- oder Gedankenkontrollvariation spricht, weil es einfach nicht so logisch ist. Und das haben ja Träume oder so auch an sich oder Gedankenkontrollsachen. Vielleicht würde das jetzt für diese These sprechen, ja.
Ja, wir sind wieder auf Amonets Planeten. Daniel passiert die ganzen toten Krieger dort. Auch interessant, dass er das überhaupt nichts mitgenommen hat, ne? Also die Stabwaffen oder so. Also allein schon wegen der Energiequelle.
Alles unbrauchbar, ja. Wer weiß. Ja, ein
bisschen. Ja, er kommt in diesem Zelt an und sieht da auf dem Boden das Marking, wo Charée wohl dann getroffen worden ist mit der Stabwaffe. Und ja, Charée taucht auf jeden Fall, also Amonett taucht hinter ihm auf und sagt dann auch, du bist endlich hier. Ja, man redet wieder über den Jungen, ne? Du bist der Einzige. Das hat so ein bisschen Obi-Wan-mäßig. You are the only one, Obi-Wan. Daniel sagt dann, also das Gespräch ist irgendwie so ein bisschen blödsinnig, ne? He's a Hasesis, he contains all their knowledge. Ja, das weiß man doch. Das weiß die besser als er. Und das Publikum hat das Wort jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört. Also ich weiß nicht, warum man das noch 37 Mal erwähnen muss. Charée erläutert dann, Amonett hat die Abidonia nur als Show genommen, so dass Hero-Ur nicht herauskriegen würde, was ihr wahres Ziel ist. Und um den Jungen zu nehmen, ja. Sie hat ihn irgendwie versteckt mit ihrem Closest Aide, also mit ihrer engsten Vertrauten oder her Closest, ja, es könnte ja beides sein, ja, mit ihrem engsten oder ihrer engsten Vertrauten. Ja, aber wo? Und sie sagt dann, Cap. Ja, das ist doch der mythische Ort, wo Osiris sich von Seth versteckt hat. Cap is a myth. Interessant, dass Daniel das jetzt so sagt, ne? Also von wegen so Ra war auch ein Mythos. Ja. Also, das ist irgendwie totaler Blödsinn.
Da hat er gerade nicht aufgepasst, ne?
Irgendwie nur so Cap, nee, das ist doch
ein Mythos. Alles, das
ist nein. Ja. Nein. Es gibt auch die Asgard. Also, nein. Und Charée sagt dann auch, nee. Wo ist es denn? Und ja, hier versprich mir, dass du den Jungen rettest, also das Kind rettest, und der verspricht das. Und sie küsst ihn dann und der Kuss wird aber unterbrochen, indem Daniel dann plötzlich wieder an Amonets Ribbon Device drin hängt. Ne, wir sehen die Szene vom Anfang, seine Waffe kullert zu Boden, ihre Augen glühen, Tiag steht in der Tür, also im Eingang. Und dann schießt er. Daniel fällt um. Amonets Augen glühen dann nicht mehr. Und ja, der Ghul stirbt. Und only Charée is left, die den Daniel dann auch anspricht. I love you, Daniel Jackson. Und hier an der Stelle ist auch wieder schwachsinnig, auch wieder mumpitzig. Wir wissen doch, wann der Host Kontrolle erlangt. Das ist, wenn der Ghul stirbt. Tialk hat aber auf den Host geschossen.
Ja.
Das heißt, der, solange er jetzt nicht in ihren Nacken geballert hätte, oder in die Schulter oder wo auch immer sich das Ding verbissen das hat und der Host, sein, ja, der Wirt dann, ach Quatsch, der Wirt, der Gur-Ult, der Symbiont dann tot ist, könnte Charée in dem Moment nicht sagen. Also das, ich weiß nicht, ob das wieder eine Traumszene ist oder ob das einfach nur unsauber recherchiert ist. Es geht auf jeden Fall weiter. Tiag entschuldigt sich und Daniel sagt dann auch hier, you did right thing, Tiag. Und ihr und Carter kommen rein. Daniel fasst fasst Charée ins Gesicht und Carter sagt, oh mein Gott. Und Tiag, ja, Dr. Jackson will be fine. Und Daniel verabschiedet sich von seiner Frau und sagt, ich liebe dich auch. Fade out, the end.
Interessant hier, also es wurde als Fehler angesehen. Also beim Sterben sieht man ja, wie Charée, also ich habe es dann nochmal gesehen gestern, die Folge, und weiß ich nicht, ob es Fehler ist, aber es wirkt wirklich ein bisschen so, okay, jetzt muss ich meine Augen schließen und dann geht der Kopf nach unten und man ist tot. Also es, ja, wirkt wirklich ein bisschen unsauber gespielt. An der Stelle, sonst glaube ich, ging's aber an der Stelle. Trivia, Trivia. Der Roman Kreuzwege der Zeit von Wolfgang Holbein, welcher, Fun Fact, in Weimar geboren ist, da wo ich lang gelebt habe.
Das kenne ich gar nicht.
Beschreibt die Episode ebenfalls eben in diesem Buch. Das ist ja jetzt nicht offiziell zum Stargate-Universum zugehörig, aber interessant hatte ich gefunden dazu. In dem Buch heißt nämlich Amonette Amonette oder so. Und das DHD heißt nicht DHD oder DHD oder sonst wie, sondern Kontrollpult und Zellmark unter anderem Solnack. Also da ist alles so ein bisschen Faden verschoben gefühlt.
Okay.
In diesem Roman, was mehr so ein Zeitumspann von mehreren Episoden auch beschreibt oder erzählt, ist es auch wohl so, dass am Anfang dieses, in Anführungszeichen, Gefängnis, ne, wo die Abidonia ja drinne sind, würde da am Anfang nicht von O'Neills C4 aufgesprengt, sondern von Teal'c oder mit Teal'cs Stabwaffe. Und im Buch ist es auch anders. Da ist es so, dass eben nicht Sam Carter dieses Jaffa-Geschütz zerstört mit der Panzerfaust oder der Raketenwerfer, sondern das macht da Jack O'Neill. Genau, und da gibt es irgendwie auch nur ein fahrbares Maschinengewehr und hier sind es zwei. Also es ist ein bisschen anders alles, ja. Genau, und hier in dieser Folge erfahren wir noch, Daniel Jackson hat Geburtstag am 8. Juli und mag Schoko-Walnusskekse. Kleiner Spoiler, diesen Pullover, den er anhat, den hat er auch später in der 6. Staffel, wenn etwas da passiert. Aber ich möchte es nicht zu viel spoilern, deshalb sei es so nur so erwähnt. Es ist wohl, also du hast es ja im Original gesehen, die erste oder einzige Folge, wo Teal'c Daniel nennt, anstatt ihn Daniel Jackson zu nennen. Also es ist auch wohl nicht bekannt, ob das ein Fehler ist oder Absicht, aber es ist, ja, ungewöhnlich. Genau, dann hatte ich noch eine Theorie gefunden, kann man ja auch mal erwähnen. Der Goa'uld-Systemlord Herr Ur könnte ebenfalls ein Hasesis sein, da er der Sohn von zwei Goa'uld, nämlich Ra und Hathor, ist. In Klammern Thor's Chariot. Aber das bezieht sich wahrscheinlich auf seinen Symbionten und nicht auf die Möglichkeit, ja, dass eben der,
ja,
Wirt anzunehmen. Menschliche von das von Ra erzeugt wurde. Genauso wie Chlorel der Sohn in Anführungszeichen von Apophis sein soll, weil er in Anführungszeichen die Königsmutter gezeugt hat, within the Seventh Grasp. Ihr erinnert euch. Das heißt, sie mit der menschlichen DNA versorgt hat, um Goa'uld-Larven zu erzeugen, die in menschlichen Jaffa ausgebrütet werden konnten. Ich hoffe, ihr konntet dem irgendwie folgen, ja. Wenn ich spiel's noch mal langsamer ab. Das geht ja auch. Ja, möglicher Einfluss, hast du schon was zu gesagt? Und dann hatte ich noch gefunden, dass es bei dieser Folge möglich sein könnte, dass sie von der TNG-Folge The Inner Light, das zweite Leben, beeinflusst wurde. Das war ja das, wo Picard, war das auf diesem Planeten mit der Sonde oder auf diesem Planeten Katan im 14. Jahrhundert, da so ein anderes Leben einfach durchläuft. Und das könnte hier eine Inspiration gefunden haben.
Achso, das mit der Flöte, ja.
Genau, die Flöten, berühmte Flötenfolge. Ja, für diese Darstellung hier in der Episode wurde Michael Shanks für den Leo Award 2000 nominiert. Und es gibt noch eine Connection zu einer anderen Stargate-Folge, beziehungsweise, ja, wenn man das so trennt einzeln, ist es eine Folge, aber Mini-Folge. Zu Stargate Origins Episode 1,5, 1.5, genau, da gibt es nämlich noch was mit Harsesis. Spoiler, ja. Produktionsnotizen. Es wurde sich darüber aufgeregt, dass die deutsche Folge so heißt, wie sie heißt. Ja, finde ich mal gut, dass da auch mal von der offiziellen Seite gesagt wird, dass es ein bisschen kurios ist. Spoilers, much in Germany, Forever in a Day was listed in Viewers Program Guides as Shari is tot. Shari is dead. Das fand man nicht so prickelnd. Genau, und Michael Shanks ist wohl auch mal zu Brad Wright gegangen und meinte, ja, how long are we going to do this Shari thing? It's getting old. Hatte er wohl nicht mehr so die Lust drauf, entnehme ich diesen Satz, oder es ist, ja.
Ja, guck mal, die waren doch verheiratet, ne, mal ganz ernsthaft, da musst du dich auf der Arbeit jetzt noch mit deiner,
Ah, nee, wieder mit der Frau vor der Kamera, Ja, und dann geht es weiter. Und Brad und ich hatten zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht darüber nachgedacht. Wir sahen uns an, diskutierten ein bisschen und er sagte, ja, okay, du hast recht. Wir sind jetzt hier darüber hinweggekommen. Wir können das überwinden. Also sagte ich, nun, warum töten wir sie nicht? Warum werden wir sie nicht einfach los? Wenn wir sie schon mal loswerden wollen, dann sollten wir das auch so machen. Und das taten wir. Was für ein Komplott hier. Frechheit. Lasst uns die Suche nach ihm beenden, denn sonst wird es immer heißen, ob er gegangen ist oder ob er sie geheilt hat oder ob er sie gerettet hat oder irgendwas von diesen Dingen. Dann hast du immer noch damit zu tun, wirklich, und man versucht zu entscheiden, was man mit der Figur machen möchte. Das gäbe eigentlich noch andere Sachen hier in der Serie zu tun. Das meinte nämlich Jonathan Klasner, der ja auch die Folge geschrieben hat und auch ausführender Produzent ist. Fehler, Übersetzungsfehler, wie gesagt, Hasesis in der deutschen Fassung, hier in der Folge Hasesis, ganz merkwürdige Betonung, ist, glaube ich, später nicht so. Also jetzt ist es mir hier nur aufgefallen. Ach so, es wurde noch als Fehler angesehen, dass eben Daniel, wo er mit der Pistole schießt, das geht relativ schnell, dass dann die Jafar-Wache dann umkippt. Eigentlich, also das heißt eigentlich, aber normalerweise haben wir es gesehen, dass es da von der MP mehrere Schüsse braucht, also von der Maschinenpistole, und das war ein bisschen merkwürdig. Und noch ungewöhnlich, warum eben Amunet hier von Horus-Wachen beschützt würde. Aber gut, das ist ja immer so eine Sache. Wer weiß, was da interne Machtkämpfe. Man weiß es nicht, man hat es ja nicht alles erlebt, aber es stieß einigen auf. Und bei Minute 3 und 17 Sekunden feuert Tiag die Stabwaffe wohl aus der geschlossenen Position ab. Das ist jemandem aufgefallen. Ja, Zitat der Woche, Thomas. Was hast du denn Schönes für uns herausgefunden?
Eigentlich gar nichts. Also es gibt ein bisschen Wortwitzen, es wird halt einiges immer wiederholt. Ne? In Hammonds Office hier, Déjà-vu, Déjà-vu, Déjà-vu. Und eine Szene weiter kommt das ja auch mit Rothman. Why? 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 Aber das ist jetzt eigentlich nicht besonders lustig. Also, aber das war das Einzige, was irgendwie, ja.
Hm. Ja, ich habe das genommen hier mit Rothman. Ja, sie sind raus, aber wieso? Und Unida meint, ja, hier, andere Einheit wurden zugesagt. Wieso?
Naja, ja, genau, das hatte ich ja dann auch, ne?
Wieso?
Genau. Durch diese Wiederholung.
Somit kommt die Fazit. Sektion. Ich fange mal an. Ich glaube, du warst letztes Mal.
Ja.
Wie schon zu Folgenbeginn hier, man ist sich unsicher, ist das alles nur geträumt? Ist es teilweise nicht geträumt, aber dann klappt das mit der Zeitlinie nicht. Ich habe es so gedeutet, dass es eben ganz kurz irgendwie alles in Daniels Kopf ist mit diesem Handgerät-Ding, gedankenmäßig. Ich weiß auch nicht, ja, so habe ich das wahrgenommen. Es kann natürlich auch sein, dass es die Szene, die wir gesehen haben, dass er dann wirklich das Stargate Center kurz verlässt. Aber das, weiß ich nicht, kann natürlich jeder oder jede anders interpretieren. Was mich immer so in dieser Folge so rausgerissen hat, waren diese 70 Mal diese Szene, wie Amunet-Charret dieses Handgerät nimmt. Das hat es für mich jetzt nicht gebraucht. Natürlich sollte es verdeutlichen, dass da mit Daniel das und das passiert, aber man hätte das weglassen können oder andere Einstellungen. Das hat mich schon relativ genervt. Ja, ich weiß, es ist penibel, aber irgendwie hat mich das ein bisschen aus dieser Folge rausgezogen. Und dass Tiag sie erschießt, das macht für mich auch in 97,9% der Universen keinen Sinn. Also es ist wirklich merkwürdig. Und ansonsten eine, finde ich aber doch, dass es einer der wichtigsten Folgen wahrscheinlich mit bisher ist, weil es nochmal die Daniel-Motivation erklärt und wie er mit der Situation umgeht. Es ging ja immer für ihn eigentlich primär darum, Charret zu finden, und jetzt vielleicht dieses Kind, also seine in Anführungszeichen Mission ist beendet und jetzt kommt etwas Neues für ihn hinzu. Aber es ist jetzt nicht so, dass allein, es ist natürlich eine sehr wichtige Folge im Stargate-Universum, aber das heißt ja nicht automatisch, dass sie jetzt genial ist. Kann sein, aber aus meiner Sicht ist es hier nicht so, weil, ja, einfach ein bisschen Unstimmigkeiten waren. Ja, deshalb würde ich mal sagen, es ist okay und mit Abstrichen Daumen in die Mitte dieses Mal. Ja, war jetzt nichts, wo ich sage, wow oder sehr schön, sondern ja, ist halt durchschnittlich aus meiner Sicht jedenfalls.
Ja, ich glaube auch, dass das hier von wegen die ganze Story zwischendurch halt überhaupt nicht passiert ist. Das ist alles nur in seinem Kopf gewesen. Deshalb passt er ja auch, wir enden am Teaser damit, dass Tiag auf sie zielt und es endet damit, dass Tiag sie endlich erschießt. Ja, was das Ganze jetzt sollte, also es hätte auch ohne irgendwie passiert. Ja, ne, dann wäre Charret halt irgendwie gegebenenfalls, keine Ahnung, was am Ende nochmal aufgetaucht. Also, um sie jetzt raushaben zu müssen, das hätte man sich auch anders einfallen lassen. Dazu hätte jetzt dieser ganze Spökes überhaupt nicht sein müssen. Ja, Hasesis, das hätte jetzt auch nicht Amunet gebraucht oder Charret, um das irgendwie aufzuklären. Ne? Sie wissen ja, dass die irgendwie ein Kind hatte. Das hätte man auch irgendwie anders verwursten können, dass man da irgendwie nochmal über ihn stolpert oder so, über das Kind. Ne? Also, die Folge war meines Erachtens völlig überflüssig. Es gab jetzt, das war so eine 0815-Folge, es gab jetzt nicht so viel zu meckern, bis auf dieses DNA-Geschichtchen, dass es überhaupt den Hasesis gibt, das ist totaler Blödsinn. Ansonsten gab es jetzt so Mau-Fehler, also ich hätte auch gesagt, so Durchschnitt, also nichts Besonderes, nichts Auffälliges, ja. Hätte es nicht gebraucht. Daumen in die Mitte, dadurch, dass es halt nicht so viel falschen Scheiß gab, ich finde es zwar überflüssig, aber ja, so ist das halt.
Mensch, da sind wir uns mal einig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
Müsst ihr euch rot im Kalender genau. ankreuzen.
Streicht euch rot im Kalender an. Sie haben sich geeinigt. Ja, sehr schön. Ja, das ist immer so ein Zwiespalt. Ne? Die Episode ist schon wichtig für Daniels Motivation, aber man hätte es halt auch anders machen können. Und es ist immer so, wie bewertet man was? Was ich jetzt interessant finde, wo ich sehe, was nächste Woche drankommt, denn die Folge heißt im Original Past and Present und im Deutschen Vergangenheit und Gegenwart. Also es ist wieder ein ja, besserer oder genauerer Schreiberling oder Schreiberliese, nee, macht das Sinn? Nee, am Werk hier in der Übersetzungsvariation, genau. Und in der Folge geht es um SG-1, die auf einen Planeten kommen.
Oh nein!
Und das war's schon als Teaser, genau, nee. Sie treffen da wohl ein Volk an, was Erinnerungen durch eine Katastrophe verloren hat. Weiß ich nicht, wie auch immer das passiert, aber ja, das werden wir uns dann anschauen. Und man trifft auf eine Person, die vielleicht nicht ganz unbekannt oder sich als unbekannt herausstellt später. Ach so, noch ein kleiner Service-Hinweis von meiner Seite. Ihr könnt uns völlig kostenfrei tolle Bewertungen bei Apple Podcast hinzufügen und tolle Sachen da schreiben. Wir haben nämlich viele Apple-Hörer und ja, die sollen ja auch mal was machen. Bei Spotify könnt ihr ja eh immer, also was heißt immer, ich glaube, kann man das, nee, das kann man einmal machen, ne, dass man da den Podcast bewertet mit 5 Sternen geht's.
Keine Ahnung, ich benutze Spotify nicht. Ich weiß nicht, ob du da einzelne Folgen bewerten kannst oder nur den Podcast per se. Nur den Podcast,
wenn ich das richtig sehe. Aber gut, ihr wisst es alles. Ihr seid da drin in der Materie. Wir machen ja nur einen Podcast. Wir haben da keine Ahnung. Dann habt noch einen schönen Tag und empfehlt uns fleißig weiter. Schaut Stargate. Und auch interessant wäre mal zu wissen, wie fandet ihr die Folge? Welchen Eindruck hinterließ sie bei euch? Das fände ich doch mal schön zu lesen.
Ja, was anderes brauche ich auch nicht sagen. Alles gesagt, 5-Sterne-Bewertung. Ja.
Also dann
hören wir uns und hören wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.